Ihr Baby, weiß ich noch, lag im Schlafzimmer, hat geschrien und sie saß weinend vor der Tür und konnte fast nicht aushalten, dass das Baby schreit, aber sie hat es trotzdem durchgezogen, weil sie geglaubt hat, ja, das ist ja so richtig.
Obwohl du ja ganz offensichtlich Emotionen empfindest und dein Impuls ist, deinem Kind zu helfen, weil es intuitiv das Richtige ist.
Da habe ich eigentlich Angst vorm Autofahren. Ich hocke in meinem Auto, ich bin sicher, es passiert nichts, der Tunnel ist nur 300 Meter lang. Warum bekomme ich eine Panikattacke, wenn ich da reinfahre? Das macht gar keinen Sinn.
Macht es Sinn, den Perfektionismus anzugehen?
Ich bin immer der sensible, schwache, der nichts auf die Reihe bekommt. Ich hatte heute alles schon im Griff gehabt und auch wirklich deinen Ansprüchen genügt.
Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich atme und lebe, weil ich habe mich gerade eben in der Küche noch verschluckt und wäre fast an meinem Frühstück abgeklebt.
Ja, ich habe es gehört, weil ich dir eine Frage aus meinem Büro zugeschrien habe und du antworten wolltest, oder?
Genau, ich habe versucht zu atmen, zu schlucken und dir zu antworten gleichzeitig. Also so viel zum Thema eins nach dem anderen.
Hat nicht funktioniert.
Hat so gar nicht funktioniert. Und heute Morgen, ich habe Verschluckthema, habe ich mich tatsächlich auch in Nahrungsergänzung verschluckt, weil ich irgendwie mit meiner Tochter beschäftigt war, noch schnell was zu mir nehmen wollte. Zack, hängen geblieben. Also verschlucken war heute mein Thema. Von daher, ich...
Jetzt die Frage, was bedeutet es?
Keine Ahnung, ich wollte ganz bewusst nicht zu tief da rein. Ich nehme es jetzt einfach so hin, ich mache jetzt eins nach dem anderen. Also
ja.
Ich beantworte die eine Frage nach der anderen.
Ja.
Und dann atme ich wieder.
Ja, ist ein guter Impuls, so alles mal ein bisschen langsamer zu machen, als man es eigentlich machen würde, weil das ist ja immer dieses Getriebensein, was auch unser heutiges Podcast-Thema ist. Mit dem wir mal reinstarten möchten, ist Perfektionismus. Mhm. Dieser Antrieb, alles perfekt machen zu müssen. Und was daraus resultierend eigentlich bedeutet, dass wir in einer dauerhaften Anspannung sind, also in diesem sympathikotonen Modus, dass wir ja glauben, wir sind in einem potenziellen Kriegszustand. Und das ist das, was dann schlussendlich ja diese Daueranspannung auslöst und halt eben unsere Regulation beeinträchtigt, was dann schlussendlich dazu führt, dass wir dann halt verschiedene Symptome entwickeln können. Genau, das jetzt vielleicht mal so als Einleitung. Und unser Thema ist eben Perfektionismus, was wir, oder ich spreche jetzt mal von mir, aus meiner Erfahrung relativ gut kennen. Ja, ich sage jetzt mal, ich leide da nicht mehr drunter, aber mir wird es immer wieder bewusst, dass ich so starke Tendenzen immer noch habe, perfektionistisch zu sein. Und dass dahinter eben auch oft steht, ja, ich bin nicht gut genug. Oder ich muss es richtig machen, um nicht abgelehnt zu werden oder was dann schlussendlich für ein Glaubenssatz dahinter steht oder was wirklich dahinter steht, ist dann die andere Frage. Das darf jeder für sich selber rausfinden. Aber oft sind es sehr ähnliche Hintergründe.
Und gleichzeitig erwischen wir uns gegenseitig beziehungsweise erinnern uns gegenseitig auch immer wieder daran, dass wir in Perfektionismus verfallen. Mhm. Und des Öfteren finden wir auch hier so diese Muster wieder. Ich erkenne sie bei dir, du bei mir und manchmal sitzen wir beide irgendwie vorm Rechner oder sonst wo oder auch hier, ne, um den Podcast quasi perfekt hinzukriegen.
Ja.
Und dann in so einen Stressmodus kommen, der völlig unnötig ist, weil wir vorher eigentlich schon merken und Impulse haben, so jetzt bis hierhin ist gut und gut genug und dann können wir es loslassen.
Ja.
Machen wir aber das ein oder andere Mal nicht, weil wir wollen halt perfekt sein und gut genug sein und auch entsprechend abliefern und vor allem uns nicht schämen müssen, wenn es nicht gut genug ist. Das ist, glaube ich, auch immer was dahinter steckt, so diese Scham vor Ablehnung, wenn dann jemand urteilt
oder dergleichen. Und dann ist die Frage, sind es wir als Erwachsene jetzt, die perfekt sein wollen oder ist es ein Anteil in uns, also sagen wir mal ein inneres Kind oder eben ein Schutzanteil, wie ich es gerne nenne. Was ist so deine Meinung da dazu?
Wer hätte es gedacht, höchstwahrscheinlich eher ein altes Muster, alter Glaubenssatz. Ich bin auch weg. Früher bin ich davon ausgegangen, dass es ein Charakterzug ist.
Mhm.
Auch so, ne? Es gibt disziplinierte und ordentliche und perfekte Menschen. Ich glaube mittlerweile aber mehr und das auch jetzt nur aus meiner Erfahrung, bin ich überzeugt davon, dass es ein Schutzprogramm ist.
Ja.
Schutz vor Ablehnung, Schutz vor Scham. Dass wir früher einfach gelernt haben, wir müssen es erstmal perfekt machen oder gut genug, dass wir da eben entsprechend Anerkennung bekommen oder Lob oder Liebe am Ende.
Ja, und wo beginnt es in der Regel? Das kann man so pauschal oft nicht sagen, aber in der Regel halt eben relativ früh, ob es dann irgendwie im Bauch der Mutter schon passiert ist oder während der Geburt oder nach der Geburt in den ersten drei sehr prägenden Lebensjahren, die also eine wichtige Rolle spielen in der Entwicklung, mhm. oder danach oder dann in der Schule. Das steht in den Sternen, das darf man sich für sich selber rausfinden. Aber ich glaube, dass es viele Faktoren gibt, die eben dafür, die dazu beitragen, dass wir eben das irgendwann anfangen zu glauben, dass wir eben perfekt sein müssen, sonst wird es echt gefährlich. Und mir fällt da gerade eine Sache ein, meine Schwester hat mir vor kurzem was geschickt aus ihrem Kinderfreundebuch. Da habe ich auch reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, also ich muss auf jeden Fall schon in der Schule gewesen sein. Und da habe ich halt reingeschrieben, was ich ihr so wünsche. Ja, auf die anderen Sachen möchte ich jetzt nicht eingehen, was meine Lieblingsband war. An der Stelle Backstreet Boys.
Ich wollte gerade sagen, mich würde es schon interessieren.
Ja, also ich habe, wie ich es auch geschrieben habe, echt witzig. B-A-G-S-S-T-I-T-B-E-U-S habe ich es geschrieben.
Ja, geil. Also geil. Du warst Team Backstreet Boys, nicht in Sync.
Genau, ich war Team Backstreet Boys, ja. Okay. Ja, und dann habe ich eben an einer Stelle reingeschrieben, was ich denn ihr wünscht. Da habe ich reingeschrieben, Liebe, Gesundheit und am Ende noch gute Noten. Mhm. Da dachte ich mir so, ja, okay, krass. Was steckt da dahinter? Ich bin dann irgendwie gedanklich da noch ein bisschen tiefer rein und irgendwie habe ich mir für mich so ausgemalt, weil als ich eingeschult wurde, der erste Tag, das war für mich kein schöner Tag. Das sieht man auf allen Bildern eigentlich, dass ich nicht in die Schule wollte. Ich war nicht glücklich. Ich wusste von Anfang an eigentlich nicht, was die da eigentlich von mir wollen. Ja, ich muss da stillsitzen und darf nicht mehr spielen. Egal, wird jetzt auch zu weit führen. Was ich damit sagen wollte, dass ich da reingeschrieben habe, ich wünsche ihr gute Noten, ist ja auch schon wieder so ein Leistungsgedanke. Ich für mich habe irgendwie so auch mal reingespürt und ich habe so gedacht, dass ich das wahrscheinlich aus dem Wunsch herausgeschrieben habe, aus meinem eigenen Wunsch wahrscheinlich, dass ich doch jetzt gute Noten brauche, um gut genug zu sein, vielleicht meine Eltern zufriedenzustellen oder die Lehrer zufriedenzustellen mhm. oder vor den Mitschülern irgendwie auch gut dazustehen, weil die vielleicht bessere Noten haben könnten als ich. So habe ich das für mich irgendwie gedeutet. Warum schreibe ich in das Buch rein, ich wünsche dir gute Noten? Ja, eigentlich jucken Noten ja keine Sau. Aber Null. Für mich war es zu dem Zeitpunkt halt irgendwie wichtig, dass ich das da dazu schreibe, weil Liebe und Gesundheit ist so allumfassend, das will irgendwie jeder Mensch. Und dann kommt noch, ich wünsche dir auch noch gute Noten, so wahrscheinlich aus dem Schutz heraus, Laura, ich wünsche dir, zuerst Laura an der Stelle, ich wünsche dir gute Noten, dass du keine Ablehnung erfährst oder dass du gut genug bist oder alle dich mögen oder was auch immer. So habe ich das für mich hergeleitet und ich finde, das macht echt Sinn.
Mhm.
Ja. Ergibt also Sinn. Du siehst, ich habe über dieses Wort, über diesen Spruch, den ich da reingeschrieben habe, wirklich viel nachgedacht. Und habe dann auch reingespürt mal, ohne darüber nachzudenken. Und es war dann für mich echt ja, sinnvoll. Und so, was zum Thema eben passt, was auch dazu führen kann, dass wir dann irgendwann glauben, wir müssen es perfekt machen.
Mhm. Ist interessant, weil ich denke immer noch über die Rechtschreibung nach. Ne? Ich weiß nicht, ob, also ja, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ja, schwierig, aber ich habe ein Rechtschreibungsthema. Also mir fallen extrem viele Rechtschreibefehler auf. Und ich lese auch meine eigenen Texte eher so oft, damit ich es auch quasi perfekt abgebe. Ne? Und mhm. gleichzeitig ist es so zweitrangig, ne? Weil die Botschaft kommt wahrscheinlich so oder so an. Ja. Wenn es jetzt nicht komplett wild ist, wie die Backstreet Boys.
Ja.
Backstreet's back. All right. ja, aber auch da fällt es mir auf, eher zweimal auch über Konzepte oder Dinge, die ich früher bei der Arbeit abgegeben habe, eher mehrfach drüber lesen, dass es auch ja optimal ist, anstatt einfach ja 80% sind genug für den Moment
ja.
und dann rauszugeben.
Ja.
Und bei den meisten fällt es wahrscheinlich gar nicht auf. Ne? Also die ganze Energie, die ich da reingesteckt habe, die hat sich wahrscheinlich gar nicht gelohnt, geschweige denn ist jemand groß aufgefallen. Ne?
Dir in dem Moment halt.
Mir ja. halt, ja. ja. Aber auch mehr aus Angst so der Ablehnung oder der Kritik oder sonst irgendwas, anstatt einschätzen zu können, was brauchst du denn im Moment und was brauche ich ja. vor allem. Ne? Dieser Stress und dieser Energieaufwand, der führt ja eher wieder dazu, dass ich gestresster bin und in einem dauersympathikotonen Zustand bin, statt entspannt durch den Tag zu gehen, die Energie für was anderes zu nutzen, was jetzt dran ist.
Ja. Ich glaube aber, was mir da jetzt kommt, zu dem Zeitpunkt war es für dich halt einfach auch nicht anders möglich. Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was ist Angst? Angst möchte uns schützen, vor Gefahren schützen. Und wenn wir jetzt das mal auf eine andere Situation, die mir jetzt gerade einfällt, wenn irgendeine Gefahr droht von außen, uns irgendwelche Leute angreifen wollen und wir irgendwie eine Schutzmauer bauen müssen, dann bauen wir die ja bis ins Detail perfekt, dass die auch nirgendwo durchschlüpfen können. Ja, dass die nicht irgendwo drüber klettern können. Da müssen vorne dran auch noch Stacheln sein, dass sie nicht irgendwie hochklettern können oder was auch immer. Und das ist ja in dem Fall auch so. Wir bauen das halt so perfekt, dass keine Gefahr drohen kann. Und aus dieser Angst heraus, aus der wir das dann ja machen, ist ja eigentlich logisch, dass wir kein Detail übersehen wollen. Mhm. Wie im Beispiel jetzt mit der Mauer, weil es wäre ja doof, wenn wir dann irgendwo rechts noch ein Loch offen lassen, wo sie dann durchlaufen können und uns angreifen.
Ja, und gleichzeitig, das Bild, was du gerade zeichnest, sieht für mich oder fühlt sich mehr wie ein Gefängnis an, ne?
Ja.
Als dass es irgendwie ja ein wirklicher Schutz ist, weil ich glaube, genau so dreht sich dann irgendwann ist es mehr Gefängnis für dich, im Perfektionismus zu sterben tatsächlich,
ja,
statt, also innerlich zu sterben, statt rauszugehen mit Intuition und mit einem guten Gefühl.
Ja, oder halt vielleicht auch erstmal diesen Schutz als Schutz erkennen.
Mhm.
Weil das war uns ja auch nicht bewusst, warum wir so handeln. Jetzt wissen wir es mittlerweile, aber dass es ein Schutz ist, erstmal zu erkennen und dann den eben nach und nach aufzulösen, ja, in der Tiefe aber auch, weil bewusst können wir uns einreden, es droht keine Gefahr oder ich bin gut oder was auch immer, das sind ja wieder die berühmten Affirmationen.
Mhm.
Bringt halt nichts, wir dürfen in der Tiefe erkennen, es droht keine Gefahr und dann lassen uns auch diese Symptomatiken los. Ja, und wie wir an unserem Beispiel sehen, das ist halt einfach ein Prozess. Ja, das braucht Zeit, es braucht Bewusstsein und dann aber auch die richtigen Herangehensweisen, um das dann eben aufzulösen.
Ja, und manchmal kommt dann halt auch wieder so ein Bumerang, ne? So wie die letzten Tage, wo irgendwie dann so der Stress überhand nimmt,
ja,
und du trotzdem irgendwelche Pläne und Ziele verfolgen willst, wo dann so der innere Antreiber sagt, so, okay, die halte ich jetzt.
Ja.
Anstatt mit dem Impuls und der Intuition zu gehen, zu sagen so, oh, okay, für heute ist genug.
Ja.
Nee, ich habe die To-Do noch. Ich habe die noch.
Ja.
Es bringt nichts, ne? Letztendlich, der Körper sagt dir, wann genug ist.
Ja. Und da vielleicht auch mal drauf hören, lernen.
Ja, und nicht überhören, ne? Und ich denke auch ans Training, ne? Wie oft Training und Trainingspläne durchgezogen und ja, drunter gelitten eigentlich, anstatt zu sagen, ey, lass mal los, das Ziel ist gar nicht so relevant, ne? Du verdienst damit kein Geld.
Ja.
Kein Geld mehr oder auch kein Geld.
Mhm.
Kannst ja Lebensunterhalt damit nicht verdienen. Es ist so, und trotzdem treibt sich an, ja, ich muss dieses Ziel um, ich hab's mir gesteckt, also erreiche ich es auch.
Ja.
Für was?
Ja.
Oder für wen?
Ja, also im Endeffekt macht es keinen Sinn. Ja, aber für dich als Mensch macht es schon Sinn. Weil ja, wie gesagt, Gefahr droht.
Mhm.
Und dann musst du dich halt davor schützen. Dass dein inneres Kind, ist ja das Paradoxe, dein inneres Kind glaubt ja, dass diese Gefahr besteht. Und du als Erwachsener checkst es ja in der Regel. Ich brauche das jetzt nicht perfekt machen, wie jetzt bei unserem Beispiel. Ob jetzt dann wirklich das Detail, der eine Text, ein Millimeter weiter rechts oder links steht, das interessiert schlussendlich keine Sau. Aber für uns ist es in dem Moment halt wichtig, weil wir es eben perfekt machen wollen, weil wir sonst ganz am Ende ja theoretisch sterben könnten.
Mhm.
Wenn man es jetzt mal ganz ans Ende denkt.
Bevor man Scham und Schuld und Ablehnung erfährt.
Genau. Und ich glaube halt auch, wenn wir dann da tiefer reingehen, je nachdem individuell mit jedem Menschen, ob er es dann mit Hypnose macht oder mit anderen Dingen, wenn er dann an den Kern kommt, wo er das angefangen hat zu glauben, da kommt dann oft auch so eine tiefe Trauer hoch. Ich kann mich auch erinnern, ich hab ja auch schon letztes Mal von meiner Therapeutin gesprochen, mit der ich da tiefer rein bin. Und dann sind wir da rein und dann kam ein Glaubenssatz bei mir an die Oberfläche und der hieß, ich bin immer der sensible, schwache, der nichts auf die Reihe bekommt.
Mhm.
Und da hat sie mich gebeten, den nochmal zu wiederholen, weil sie gespürt hat, tut sich was. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt keinen richtigen Zugang gehabt zu meiner Trauer. Und dann habe ich den 4-5 Mal gesagt und irgendwann musste ich richtig weinen.
Mhm.
Und weil ich das ganz tief angefangen habe, eben zu glauben, dass ich immer der sensible, schwache bin, der einfach nichts auf die Reihe bekommt. Und das hat sich halt auch so über die Jahre entwickelt, keine Ahnung, durch welche Gegebenheiten halt oder durch welche Erlebnisse, wahrscheinlich auch viel durch Schule und so.
Ja.
Oder durch Erwartungshaltung.
Und ja, ich kann mich sogar erinnern, also auch aus unserem Familienkreis, das ein oder andere Mal gehört, ja, der Fabi war schon immer sensibel.
Ja, echt, ja. Ja.
Und wahrscheinlich kam das halt das ein oder andere Mal auch bei dir an, ne?
Ja. Ich war es ja auch. Aber es ist ja auch grundsätzlich was Schönes, sensibel zu sein.
Ja.
Und ich habe es aber für mich so nicht interpretiert. Ich war immer dann eher so, fuck, ich bin einfach so sensibel. Andere sind viel stärker als ich.
Ja, vor allem nicht in unserer Leistungsgesellschaft.
Da,
ne?
Passt das ist, gar nicht rein.
Da passt halt nicht rein so. Und wahrscheinlich waren, oder unsere Familie war ja auch leistungsgeprägt an vielerlei Stelle.
Ja.
Und ich erinnere mich an das Bild, ne, wo du eigentlich so gar nicht sensibel warst und was mir auch erzählt wurde, dass du als Kind halt einfach, du bist irgendwie an irgendwelche Boxentürme und hast die Boxentürme halt umgeworfen, ja, ne, weil du es halt geil fandest.
Ja.
Und da war es halt noch nicht der Sensible, sondern da war es halt auch was anderes in dir, so dieser, Jo, so wie Nino eigentlich, der.
Ja, so ein kleiner Rambo halt, so ein Draufgänger vielleicht auch ein bisschen, ja.
Ja. Und es ja. wurde wahrscheinlich auch, ja, abtrainiert.
Es wurde mir, ja, bestimmt abtrainiert. Das ist ja diese Entfremdung, von der wir immer sprechen, dass wir echt auf die Welt kommen, bei uns, mit uns, ja, wie soll man sagen, rein, true, self, genau, und dass wir dann daraufhin halt eben Dinge beigebracht bekommen, gesagt bekommen, anfangen, Dinge über uns zu glauben, alles auf uns beziehen und uns dadurch halt immer mehr entfremden von unserem echten Selbst, das eigentlich das Leben lebt, wie es das Leben möchte. Und so nehmen wir dann halt immer mehr die Entfremdung an und befinden uns dann halt irgendwann in einem Leben, wo einfach überhaupt nicht mehr zu uns passt. Und das spüre ich halt, ich spüre es ja heute noch. Mhm. Ja, ich habe heute noch meine Muster und Glaubenssätze, die da drin halt einfach noch arbeiten und die mich aber ja immer noch suchen lassen. Wie soll ich sagen? Ich habe mich halt sehr stark entfremdet von mir selbst, wie meiner Meinung nach sehr, sehr viele Menschen da draußen. Und ich möchte halt einfach wieder immer näher kommen zu dem Kern, wer bin ich eigentlich wirklich? Und das möchte ich für mich rausfinden, weil ich für mich erkannt habe, wenn ich diesen Weg verfolge, dann lassen mich auch diese ganzen Symptomatiken in Ruhe, die es da draußen gibt, ob es jetzt körperlich oder psychische sind, dann brauche ich mich damit gar nicht mehr so wirklich auseinandersetzen. Wenn ich immer mehr zu mir finde, lassen mich diese Symptome sowieso los.
Und du bist auf dem Weg, ne?
Ja.
Also wir merken das ja selbst, ja, manchmal kommen wir noch von einem Weg ab, wenn es den überhaupt gibt, wenn nicht auch die ein oder anderen Umwege wichtig sind.
Ja.
Und wichtige Lernerfahrung.
Ja.
Und so dieses Thema Sinnfindung ist halt einfach nicht in einer Woche, Monat, Jahr abgeschlossen.
Es ja.
kann durchaus das ganze Leben dauern.
Ja.
Manche finden wahrscheinlich nie ihr Sinn.
Ja.
Und gleichzeitig eben, du bist dabei. Das ist ja schon mal das Wichtige, auch zu erkennen, ich bin, war entfremdet und jetzt suche ich aber wieder den wahren Kern in mir. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich habe die ganze Zeit Bild vor Augen. Letzte Woche, unsere Töchter sind ja beide beim Tanzen. Mhm. Und ja, wie die einfach sich selbst leben und auch ihr eigenes Ding machen. Und gerade unsere Tochter, da hatte ich auch so den einen Impuls so von wegen perfektionistisch und wie ich es gelernt habe, irgendwie richtig mitzumachen. Sie macht halt einfach ihr eigenes Ding. Mhm. Und auch wenn die eine Choreografie machen,
ja,
sie macht ihre eigene draus. Aber sie lebt und sie spürt und sie ist irgendwie so authentisch währenddessen, auch wenn man so von außen denkt, okay, was macht sie da?
Ja, ist schon echt süß. Ist schon echt richtig süß.
Ja, und mir ist viel lieber so. Und ich, also der größere Teil von mir feiert es mittlerweile, dass sie ihr eigenes Ding macht und sich nicht anpasst. Mhm. Weil genau da fängt es irgendwo an, oder für mich hat es da angefangen, dieses Anpassen. Das Anpassen ist der Anfang von der Entfremdung. Und ja, manchmal macht es Sinn, sich anzupassen und ist dann auch eine Überlebensstrategie. Und gleichzeitig ist aber genau das so der Anfang von der Entfremdung.
Ja. Ja, jetzt hör mal auf deine Lehrerin. Jetzt tanz doch mal so wie die anderen. Du kannst doch nicht machen, was du willst.
Ja.
Es ist krass, gell? Und das in einem Moment, wo sie einfach so lebt, wie sie es eigentlich möchte. Sie macht einfach das, was sie gerade spürt, intuitiv. Und wir gehen hin als Erwachsene und haben glauben, besser zu wissen, was jetzt gerade richtig für die ist. Das ist so dämlich.
Ja, es ist absurd. Aber so haben wir es halt auch ein Stück weit gelernt und an vielen Stellen gelernt. Und ja, was machst du als Kind? Ne? Klar passt du dich irgendwo an. Diejenigen, die dir das Sagen haben, vermeintlich, sind halt die Stärkeren. Und ich glaube, ja, bei Mama und Papa macht es oft noch viel Sinn, ne? Und gleichzeitig aber sobald halt Lehrer ins Spiel kommen, gerade Menschen von außen, die halt gar nicht irgendwie so die Liebe spüren und so diese Nächstenliebe leben, das ist halt einfach gefährlich.
Ja.
Und gleichzeitig auch unvermeidbar, ne? Also es wird Impulse von außen geben, die uns, auch unsere Kinder irgendwo prägen werden.
Ja. Das ist ja auch das, es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und unsere Kinder, wenn wir es mal auf einer anderen Ebene betrachten, haben auch ihre Lernaufgaben und die kommen auch nicht hierher, um einfach mal die große Hofpause zu haben, vielleicht schon, wer weiß es schon, aber egal, es wird auf jeden Fall nicht immer alles perfekt laufen und wir können sie nicht vor allem bewahren. Und auch wenn ich kein Freund von diesem Tony Robbins bin, weil der sehr pushy, sehr Selbstoptimierung ist, ist mir ein Satz aus seinem Film, den ich mal angeschaut habe, hängen geblieben, wo er sagt, Mann, jetzt ist mir entfallen. Ich hatte es gerade lange im Sinn. Was sagt er da? Egal, das kommt mir gleich nochmal.
Vielleicht kannst du noch recherchieren und nachreichen.
Naja, das war ein Satz, der steht jetzt nicht irgendwo das als Aussage von ihm, sondern der ist mir halt eben hängen geblieben.
Und sinngemäß, was sagt er?
Ja, eben. Ich wollte jetzt gerade wiedergeben, das ist mir einfach entfallen.
Okay.
Egal, dann kommt es mir vielleicht gleich noch.
Ja.
Tony Robbins. Okay.
Ja, es gibt so viele schlaue Sätze und auch, ob das jetzt spirituelle Lehre sind oder in dem Fall Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn du das Wort magst, nicht so sehr magst, ne, sondern mehr Selbstentwicklung.
Ja, es kommt darauf an, wie man es interpretiert. Wenn man sich von seiner Persönlichkeit entwickelt, dann macht es ja Sinn. Aber wenn man seine Persönlichkeit entwickeln will, weißt du, in eine Richtung entwickeln möchte, sie verändern möchte, dann macht es keinen Sinn.
Also bei der Persona bleibt, statt eben zu sich selbst zu kommen.
Genau, sich eher von der Maske entledigt und sie erkennt und ablegt. Das ist eher so das Bild, was ja. Ich...
Und eben, es können noch so viel schlaue Sätze sein und auch tiefgründige Sätze. Sie bringen dich halt überhaupt nicht weiter, ne?
Ja.
Es kann Inspiration sein und gleichzeitig ist es aber mehr so dieses... Also ich habe es zu meinem Credo gemacht, entscheidend ist, wie ich mich fühle.
Mhm.
Und nicht, wie schlau ich bin, wie viel Wissen ich hier präsentieren kann, geschweige denn Wissen ist sowieso nicht mehr das Ding. Ne? Das war vielleicht noch vor 10, 15 Jahren entscheidend, aber jetzt mit GPTs, hey, Wissen ist nicht mehr das Problem.
Ja, ist so. Ist so.
Alles, was dich beschäftigt, kannst du irgendwie, das Wissen kannst du aufsaugen.
Ja.
Gut, die Frage ist nochmal, wer das Wissen letztendlich zur Verfügung stellt, ist nochmal ein anderes Thema und gleichzeitig, aber wenn du Wissen zu deinen Symptomen haben möchtest, aber auch zu, ja, für mich war das Traumawissen ganz entscheidend. Da hat es für mich so Klick gemacht und auch so, ja krass, es ist eigentlich mein Körper, der die ganze Zeit kommuniziert. In meinem Körper sind die Emotionen, die feststecken und die Traumata, die Glaubenssätze, was auch immer. Es ist gar nichts von außen. Es ist nicht irgendwie eine Krankheit, die mich plötzlich überfallen hat. Ich habe mich angesteckt oder bin dispositioniert. Meine Gene stimmen nicht, sondern es ist, all das ist eigentlich nur ein Spiegel dessen, was du erlebt hast.
Ja.
In diesem Leben und wenn man auf einer anderen Ebene schaut, gegebenenfalls auch epigenetisch, ne, übertragen von deinen Vorfahren.
Ja. Und deshalb, ich sage auch, wir haben es vorhin auch schon davon gehabt, von dieser Ursachenforschung, was denn schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass du XY hast, Verhaltensweisen, Symptome oder was auch immer. Du kannst es für dich schon rausfinden. Ja, du darfst halt nur mit der richtigen Herangehensweise drangehen, weil auf rationaler Ebene wirst du da die Lösung nicht finden. Ja, die Antworten, so wie ich es jetzt für mich gelernt habe, befinden sich alle in deinem Unterbewusstsein. Das ist wie so ein Bücherregal, wo von jeder Minute deines Lebens eigentlich ein Buch steht oder eine Lektüre oder was auch immer.
Mhm.
Und da ist alles abgespeichert. Ich glaube, auch jedes Gesicht, das du nur mal peripher wahrgenommen hast, ist da abgespeichert. Und deshalb, da sich mal auf die Suche zu machen, mit Unterstützung von anderen, ist ein großer Schlüssel, glaube ich, um dem Ganzen mal ein bisschen auf die Schliche zu kommen.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Und es ist erstaunlich, wenn man auch unsere Kinder hört oder sieht, die können sich teilweise jetzt mit 4 an Situationen erinnern, mit 1,5 oder 2.
Mhm.
Und unsere Tochter kann die teilweise original wiedergeben und uns wurde oder mir wurde oft gesagt, so ja, aus der Kindheit, das vergisst man alles und dergleichen. Ja, vielleicht vergessen wir es rational und gleichzeitig ist im Unterbewusstsein abgespeichert. Ob das ein Bücherregal ist oder ob man es sich als Festplatte vorstellt oder die Cloud.
Mhm.
Ich finde es nur gut, wenn die geordnet wird, also wenn du selbst wieder Ordnung drin findest, weil ich finde, das ist wieder beim Thema Perfektionismus und Ordnung.
Mhm.
Für mich löst schon wieder Stress aus, wenn auf meiner Festplatte irgendwie komplette Unordnung ist.
Mhm.
Oder wenn unsere Cloud-Ordner irgendwie,
wenn
wir unser Zeug nicht mehr finden.
Ja.
Und da auch im Unterbewusstsein wieder Ordnung zu schaffen und die entscheidenden Bücher oder entscheidenden Dateien rauszusuchen und zu sagen, so, ah, okay, krass, das hat mich mitgeprägt.
Ja.
Und dann genau hinzuschauen mit Bewusstsein, manchmal reicht es ja schon, wenn du es bewusst wahrnimmst.
Ja.
Und in anderen Situationen halt auch mit Unterstützung oder Therapie da dran zu gehen.
Ja. Und da, wenn ich jetzt ein kleines bisschen klugscheißen darf nochmal. Ja,
unbedingt das Ganze.
Also früher hat man ja geglaubt, dass Erinnerungen abgespeichert sind und so festgeschrieben sind. Aber mittlerweile gibt es halt auch echt einige Forschungsgebiete. Hier mal wieder die Memory Reconsolidation. Da gibt es leider im deutschsprachigen Raum wenig Erkenntnis darüber, eher so im amerikanischen Bereich.
Mhm.
Ich habe das auch über Umwege mitbekommen, weil mein Englisch ist ja jetzt nicht Weltklasse, aber ich habe das über Umwege, bin ich da drauf eben gekommen und das besagt eben, dass wir Erinnerungen, also abgespeicherte Erinnerungen wieder neu interpretieren können oder umschreiben können sozusagen. Das ist wie so, wenn du eine Word-Datei auf dem PC hast, das ist nicht so, dass du dann das löschst und was Neues reinschreibst, sondern du kannst, sag ich mal, die Datei aufmachen und sie mit neuem Inhalt füllen, um wieder Klarheit zu erlangen oder deinem Nervensystem oder deinem Unterbewusstsein zu vermitteln, es ist gar nicht mehr so, wie du das damals interpretiert hast. Mhm. Und es ist möglich, definitiv. Also da gibt es wirklich einige Studien eben gerade zu diesem Thema und da kann mir keiner erzählen, nee, das ist festgeschrieben, ich bin halt so und das ist unveränderbar. Nee, also wirklich nicht, echt nicht. Nur, es wissen halt nicht viele, wie das genau funktioniert. Und es gibt halt tausende Tools und Techniken da draußen, die alle relativ gut im Kern erklären können, um was geht's denn eigentlich wirklich, aber die können dir halt nicht helfen. Mhm. Oder die können dir nicht helfen, diese Erinnerungen umzuprogrammieren oder umzuschreiben, zu transformieren.
Was ist dein Ansatz? Also wenn du merkst, dass du an so einer Stelle bist mit einem Klienten?
Genau, also bei mir ist der Ansatz eben Hypnose, klar, das weiß ja jetzt mittlerweile jeder, der hier, nicht jeder, aber die Neuen, die hier sind, wissen es nicht. Mhm. Also bei mir ist so eben, ich führe denjenigen eben in eine Trance, dann gehen wir da über ein gewisses Gefühl zum Ursprung zurück, ja, und wenn wir den Ursprung gefunden haben, angenommen, das Kind war da allein im Bett gelegen und die Mama kam nicht rein und das Kind hat geschrien, die Mutter war halt draußen, hat Fernsehen geguckt oder hat es nicht gehört oder hat Schlaftraining mit dem Baby gemacht, vielleicht eine Pointe noch am Rande. Ich habe ja vor kurzem so ein Reel gepostet zu Schlaftraining, wie schädlich das für Kinder sein kann.
Ja.
Ja, jetzt nur kurz den Gedanken behalten, wo ich dann stehen geblieben bin. Und da hat mir eine Mutter jetzt drauf geschrieben, dass sie das Reel gesehen hat, sie das sehr bewegt hat, weil sie hat das damals mit ihrem Kind gemacht, aus Unwissenheit, mhm. weil eine Freundin oder so ihr das nahegelegt hat, sie soll das jetzt machen. Sie hat gesagt, ihr Baby, weiß sie noch, lag im Schlafzimmer, hat geschrien. Und sie saß weinend vor der Tür und konnte es fast nicht aushalten, dass das Baby schreit, aber sie hat es trotzdem durchgezogen, weil sie geglaubt hat, ja, das ist ja so richtig. Mhm. Also die ist auch komplett weg von ihrer Intuition, von ihrem Mutterinstinkt hin zu, ich glaube im Außen, was die mir sagen, was richtig für mich und mein Baby ist.
Ja, ich hoffe, du kannst deinen Gedanken behalten. Nur
genau, ich führe es nur noch zu Ende. Ja. Was dann daraus resultiert, ist dann eben, dass das Kind irgendwann unbewusste Ängste hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo waren wir denn jetzt?
Okay, ganz kurz ein Gedanke dazu. Krass ist ja, weil das perfekt beschreibt, wie du quasi mit deinem Verstand oder durch Einflüsse von außen über deine Intuition drüber gehst oder sie unterdrückst, obwohl du ja ganz offensichtlich Emotionen empfindest und dein Impuls ist, deinem Kind zu helfen, weil das intuitiv das Richtige ist.
Ja.
Und trotzdem schaffst du es, vor der Tür dann noch die Emotionen quasi zu unterdrücken und nicht reinzugehen, das einzig Richtige zu machen.
Ja.
Das ist schon absurd, aber das beschreibt, also ist ein Beispiel, wo wir uns heute irgendwie an den Kopf fassen und den Kopf schütteln.
Ja.
Und gleichzeitig ist es für viele heute noch normal.
Ja.
Und viele wundern sich, warum sie das ein oder andere Thema haben, weil ihnen genau das passiert ist.
Ja. Und die Mutter hat dann eben auch geschrieben, dass genau das Kind jetzt eben starke Ängste hat, ADHS diagnostiziert bekommen hat, Medikamente bekommen hat, weil sie ist mit ihm ja auch beim Psychiater. Gut, die ist halt hilflos. Ja. Sie versucht, ihrem Kind zu helfen. Und jetzt nochmal auf die Situation zurückzukommen, was ich dann genau mache mit demjenigen zum Beispiel, eben, nehmen wir mal jetzt angenommen, das Kind, das ist jetzt zwar erst 11, aber ist jetzt erwachsen und hat diese Ängste und möchte da drankommen und ich gehe mit dem in die Hypnose rein und das Kind oder der Erwachsene kommt jetzt in die Situation als Kind alleine im Schlafzimmer, schreiend, niemand kommt, das Baby weiß nicht, dass die Mutter weinend vorm Zimmer sitzt und eigentlich da wäre.
Ja.
Genau, und dann gehen wir eben dahin, dann erkennt derjenige das, weil sein Unterbewusstsein ihm diese Bilder präsentiert hat. Und dann reframen wir das sozusagen auf eine gewisse Art mit innerer Kindarbeit, mit Vergebung, mit wir fluten das mit Liebe, so in die Richtung geht es halt, ohne dass es zu spirituell wird mit Glitzerlicht oder sowas, was natürlich auch hilfreich sein kann. Genau, und dann gehen wir halt zu dem kleinen Kind hin als Erwachsener, besprechen sozusagen kurz die Situation, wir labern da aber nicht zu viel, weil das innere Kind versteht keine Worte. Ja, wir nehmen es in den Arm, wir geben ihm Zuneigung, wir machen dann verschiedene Schritte und dann lernt eben das Unterbewusstsein, nehmen wir jetzt mal das innere Kind als Pointe, hey, ich war in der Situation gar nicht in Gefahr, meine Mutter saß vor der Tür, es war eigentlich alles in Ordnung, aber jetzt ist der Erwachsene da, keine Ahnung, wie das Kind hieß oder wie derjenige heißt, der für mich da ist und ich bin doch in Sicherheit. Und dann schickt dein Nervensystem, dein Unterbewusstsein in Verbindung halt dir keine Alarmsignale mehr, heute als Erwachsener. So funktioniert es. Jetzt die absolute Kursfassung, können noch ein paar Bausteine mit rein, aber so läuft es in der Regel ab.
Und so überschreibst du dann quasi die damalige defekte, in Anführungsstrichen, defekte Datei?
Genau, also wir überschreiben sie nicht, wir interpretieren sie eigentlich neu.
du interpretierst sie neu und damit legst sie neu ab.
Genau.
Und das ist eben genau dieses Memory Reconsolidation,
ja,
dass du eben es doch verändern kannst und du bist ja nicht quasi für immer diesem Unterbewusstsein ausgesetzt.
Ja, ja, genau. Mhm. Und dann ist einfach nur so, da passiert keine Magie, sondern du kannst dann diese Emotionen, diese Gefühle, die mit dieser Situation in Verbindung stehen, du kannst sie einfach nicht mehr aufrufen.
Mhm.
Es gibt viele Berichte, zum Beispiel jetzt ganz explizit aufs Autofahren bezogen. Es gibt viele, die haben Angst vorm Autofahren, vor Tunneln, vor engen Straßen, vor Baustellen, fahren auf Autobahn, habe ich glaube schon gesagt, oder weit von zu Hause wegfahren oder haben plötzlich Ängste, weil seit sie ein Kind bekommen haben oder was auch immer.
Mhm.
Dann sage ich immer wieder, diese Angst hat nichts mit dem Autofahren zu tun. Da geht es immer um viel tiefer liegende Dinge. Ja, angenommen zum Beispiel, eine hat Angst, seit sie ihr Kind hat. Dann ist sehr wahrscheinlich, dass sie Angst vor einem Unfall hat, Angst zu sterben und dadurch die Verbindung zu ihrem Kind zu verlieren. Das ist dann in der Tiefe. Mhm. Da brauche ich sie nicht anfangen, ans Autofahren zu gewöhnen oder mit der Fahrstunden zu machen. Oder wenn sie Angst vor engen Tunneln hat zum Beispiel, dann hat es oft mit Kontrollverlust zu tun. Ich komme hier nicht schnellstmöglich aus dieser Situation mehr raus und dann brauche ich nicht anfangen, mit denjenigen durch die Tunnel zu fahren jeden Tag.
Da wären wir halt wieder bei Verhaltenstherapie, ne?
Ja.
Also wir werden auf 5% zugreifen, okay, ich schaffe das, durch Tunnel zu fahren, anstatt auf die 95% und einfach dieses Programm zu finden.
Genau, ja, kommt drauf an, ob es dann kognitive Verhaltenstherapie ist, die versuchen dann Gedanken zu reframen oder umzuprogrammieren oder was auch immer, auf bewusster Ebene. Oder ob es Konfrontationstherapie ist, dieses Flooding, wo sie dann die ganze Zeit durch Tunnel fahren, dann wirst du auch mit diesem Gefühl konfrontiert von Kontrollverlust. Aber du bist in dieser Situation so unter Alarm, also so beschäftigt mit dieser Angst vor der Angst, dass du gar nicht an das eigentliche Gefühl drankommst, um das zu transformieren. Und das ist halt meiner Meinung nach das große Problem. Heißt jetzt nicht, dass es absolut schlecht ist und es keine Erfolgsgeschichten gibt. Gibt es natürlich auch, meiner Erfahrung nach, nur kurzfristig. Aber um jetzt nochmal zum Thema zu kommen, es geht oft um ganz tiefe Themen, die sich dann eben auf verschiedene Situationen in unserem Leben verlagern, in dem Fall jetzt halt aufs Autofahren. Die Angst, die Verbindung zu verlieren zum eigenen Kind, hat dann was mit Verbundenheit und Zuneigung zu tun, die ich dann oft in der Kindheit eben nicht bekommen habe oder nur zu einem gewissen Maße, was nicht ausreichend war. Mhm. Und dann legt sich das irgendwann auf Situationen, wir fragen uns, warum habe ich eigentlich Angst vorm Autofahren? Ich hocke in meinem Auto, ich bin sicher, es passiert nichts, der Tunnel ist nur 300 Meter lang. Warum bekomme ich eine Panikattacke, wenn ich da reinfahre? Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber für dein inneres Kind, das halt einfach extrem Schiss hat vor XY, für das halt schon.
Ja, und das ist meistens mit einem Erlebnis verknüpft.
Ja.
Und im Unterbewusstsein abgespeichert.
Genau.
Und wenn man das jetzt auf den Perfektionismus wieder sieht, weil Perfektionismus ist ja keine Diagnose.
Ja.
Ist ja eher so ein Thema, was wir haben, was viele haben.
Im Grunde genommen ist das schon irgendwie ein Symptom, oder? Also ich finde schon.
Ja, und dann ist auch wieder so.
Einer ist auch also, egal.
Genau.
Ja.
Wahrscheinlich eine Zwangsstörung wäre das Extremere, oder?
Wenn
jemand alles perfekt haben muss oder eben wieder kontrolliert, ob der Lichtschalter richtig ist.
Was ich tatsächlich auch hatte.
Was
zu einem gewissen Teil, sowas, ja.
Okay, okay. Genau, was war eine ursprüngliche Frage? Macht es Sinn, den Perfektionismus anzugehen, in unserem Fall zumindest sich ein Stück weit zu lösen und nicht diese immer 101 oder 110% versuchen zu geben oder genau an 100% ranzukommen, sondern auch einfach manchmal zu sagen, so ey, im Moment sind 80% in Ordnung, ist gut genug.
Ja, also finde ich schon.
Ja.
Nur halt eben, dann sind wir auch wieder so auf Verhaltensebene, sich dann bewusst zu machen, hey, ich bin gerade wieder im Perfektionismus, ist ja schon mal ein guter Schritt, ein erster wichtiger Schritt. Ich spreche jetzt auch nur, was meine Meinung dazu ist. Alles andere kann ich ja gar nicht.
also, hey, du könntest halt irgendwas wissen wiedergeben und hier wieder auskotzen, aber das haben wir halt in der Schule und im Studium genug gemacht.
Also so wie ich es interpretiere, ist wichtig, das erstmal zu erkennen. Ich habe dann perfektionistische Tendenzen aufgrund von, keine Ahnung, egal. Und dann diese Handlung zu unterbrechen und zu sagen, okay, ich unterbreche das jetzt hier und fühle aber währenddessen mal, was löst es denn in mir aus, wenn ich das jetzt nicht mache?
Ja,
und dann sind wir aber eigentlich beim Thema, worum es eigentlich geht.
Ja.
Ja.
Und dann hinzusetzen und, wer hätte es gedacht,
mal wieder zu fühlen, zu spüren, zu fühlen. Das ist außer einer Definitionssache, ob es jetzt ins Spüren geht oder ob wir fühlen, weil fühlen ist ja eigentlich wieder fühlen von Gefühlen, eher ist spüren von Gefühlen. Und dann ist wieder die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl? Scheiß drauf, wenn du da mal reingehst in das Thema, dann weiß es eigentlich keiner. Es weiß keiner.
Ja, ich finde es aber, wir müssen da auch nicht dipflisch werden, ja. Sag mal bei uns.
Ja.
Und zu, am Ende ist auch egal, wie wir es benennen, am Ende ist entscheidend, was derjenige fühlt,
ja.
Und ob er es fühlt oder halt wieder drüber geht und eher in die Leistung oder sonst irgendwas.
Ja.
Anstatt das wahrzunehmen und zu gucken, okay, bringt mich das weiter oder hemmt mich das?
Ja.
So, weil ich merke das gerade auch krass teilweise.
Ich war gerade abwesend, ich habe gerade einen Anruf gekriegt.
Deswegen habe ich gestutzt, ich habe es gemerkt.
Ich habe gerade gemerkt, ich habe Friseur eigentlich um 11. Oh, egal, das ist gleich alles danach.
Ach so, ja, 11 ist schon durch.
Ja, es macht jetzt nichts, ich rufe da gleich an und sag, ich habe es verplant. Okay, egal, zurück zum Thema.
Genau, also ich merke das, dass ich auch das ein oder andere Mal zu sehr in Perfektionismus übergehe und dann meine Dinge aber nicht abschließen kann, die ich eigentlich vorhatte, sondern an Aufgaben dran oder hängen bleib, die aber gar nicht so entscheidend sind.
Mhm.
Und das ist etwas, was mich mehr ausbremst, also dieses Dinge nicht zu Ende zu führen und eher an einer perfektionistischen Aufgabe dran zu bleiben oder perfektionistisch an einer Aufgabe zu hängen. Und das löst mehr Stress aus, weil ich dann merke, so, das andere habe ich heute leider nicht hinbekommen, weil ich Trottel und ne,
Selbstsabotageprogramme.
Genau, mich schon beleidigt an der Stelle, es nicht loslassen konnte.
Ja.
Oder den Blick für das wirklich Wichtige schärf.
Das ist jetzt wieder die Frage, was ist da im Endeffekt wirklich wichtig für dich? Die Gefahr oder die Aufgabe?
Ja, unterbewusst ist, die Aufgabe ist aus dem Verstand, aus der Kognition. Und unterbewusst ist für mich aber Sicherheit schaffen. Ne? Ja. Also mein Unterbewusstsein macht es ja offensichtlich, also jetzt offensichtlich, um Sicherheit zu finden.
Ja.
Und diese Sicherheit ist am Ende oftmals, ne? Es ist, wer hätte es gedacht, wieder ein Schutzprogramm, um sich selbst zu schützen.
Und dann macht es auch absolut Sinn, dass, was mein Mentor, ein Mentor von mir immer wieder gesagt hat, wenn du merkst, du fallst wieder zurück in irgendwelche Selbstsabotageprogramme, dass du anfängst zu sagen, was ich trottel wieder, ich krieg's mal wieder nicht hin, klopf dir auf deine Schulter und sag, hey, du hast gerade zu dem Zeitpunkt das Beste gegeben, was du geben konntest, und dann bist du nicht in dieser Sabotage und sagst deinem inneren Kind eigentlich mal wieder, es soll mal wieder die Fresse halten, sondern du gehst liebevoll hin und sagst, hey, ich verstehe das, du hast jetzt gerade wieder Angst, ich bin aber für dich da und ich verurteile dich dafür nicht. Weil sonst sind wir immer in diesem ewigen Kreislauf von, ich krieg's wieder nicht hin und ich bin so dumm dazu. Dabei ist das ein Teil in uns, der uns helfen möchte, der uns in diese Perfektion reintreibt. Und ich spreche jetzt hier auch nur aus irgendwelchen klugscheißerischen, von so einem Podest, ich krieg's teilweise selber auch nicht hin. Ja, und denke dann in manchen Situationen wieder, jetzt habe ich mich wieder da in dem Zeug verloren und wollte eigentlich XY machen. Aber ich gehe dann trotzdem danach hin und sage, es war jetzt halt so. Ja, ich klopfe mir tatsächlich als auf die Schulter, wenn mich deiner sieht, denkt, ich habe sie nicht mehr alle. Aber es hilft schon auch. Irgendwann glaubst du dir das selber, aber am Anfang fühlt es sich komisch an, sich da mal selber auf die Schulter zu klopfen, aber irgendwann macht es Sinn.
Mhm. Ja, also ein Teil von mir ist da immer noch, auch wenn ich jetzt mir deinen Mentor vorstelle, der mir sagt, ja, dann klopft dir auf die Schulter, dann ist so, aber das Unterbewusstsein, ja, Alter, aber ich habe es ja nicht geschafft, was ich wollte. Oder ne, was jemand anderes wollt. Meine Strategie ist da eher, es loszulassen und etwas zu tun, mittlerweile mir zu erlauben, etwas zu tun, was mir Freude macht und daraus wieder Energie zu ziehen. Statt diese Energie, weißt du, da zu lassen und diese Negativenergie, die schwingt dann die ganze Zeit mit. Also, weißt du, ab einem gewissen Punkt macht es einfach keinen Sinn, weiter durchzuziehen oder mich selbst zu entlasten.
Ja.
Sondern einfach loslassen, was anderes tun und am nächsten Tag rangehen.
Ja,
oder später.
Ja, das finde ich gut. Also das macht schon Sinn. Aber ich fand eins interessant, was du gesagt hast. Du hast gesagt, mein Unterbewusstsein denkt dann ja wieder, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft.
Mhm.
Das ist dann eigentlich wieder ein anderer Anteil, weil dein Unterbewusstsein steuert dich ja eigentlich in dem Moment, dass du das perfekt machen musst.
Mhm.
Und dann merkst du auf irgendeiner Ebene, oh, fuck, ich habe das jetzt gar nicht geschafft, was ich eigentlich machen wollte, weil ich wieder hier so idipfelische Schisserei mache. Und dann kommt ein anderer Anteil, ein unterbewusster Anteil und sagt dir, jetzt hast du auch wieder versagt.
Mhm.
Und hast die Aufgabe nicht zu Ende geführt. dann ist das ja auch eigentlich wieder ein unterbewusstes Schutzprogramm oder das Ego. Was Ego dann reingrätscht und sagt, das denn? Jetzt bist du wieder in den Perfektionismus verfallen, hast die Aufgabe nicht erledigt, das du eigentlich erledigen wolltest. Dann bist du ja wieder in der Selbstsabotage und in dem Abwerten des inneren Kindes, das dir eigentlich Schutz bietet. Oder diesem Schutzmechanismus, der dir eigentlich helfen will, mach's perfekt, sonst sterben wir. Tricky?
Ja, schon. Also mein Verstand versucht es jetzt zu greifen.
Aber dann, deswegen spreche ich ja oft von Anteile. Ich arbeite auch mit Anteilen, weil du kannst nicht immer nur sagen, es ist immer das Unterbewusstsein, weil es gibt der Anteil, wie zum Beispiel das Rauchen macht es relativ deutlich. Ein Anteil in mir sagt halt, Alter, das ist komplett ungesund. Was machst du da? Du brauchst dir da so scheiß Gift rein. Und ein anderer Anteil in mir denkt aber, es ist aber schon geil. Es macht schon Spaß und es gibt mir auch Entlastung. Lass weiter dampfen.
Mhm.
Und das macht es eigentlich so klar. Es gibt halt Anteile in uns und mit die dürfen wir eigentlich so in Einklang bringen. Der eine, der zu dir sagt, Dustin, jetzt hast du die Aufgabe wieder nicht erledigt. Und der andere sagt, ja, aber wir müssen sie ja richtig erledigen, sonst sterben wir. Und dann zu schauen, wie kriegen wir die jetzt so gemeinsam hin? Und da ist eigentlich nicht so dann anzufangen zu halluzinieren oder zu so in Richtung, ja, Schizophrenie ist das Ausfallswort, weil das ist auch wieder nur ein Symptom. Aber in so eine Verwirrung zu kommen, okay, fuck, mit welchem Anteil muss ich jetzt als erstes reden oder so?
Ja.
Sondern du kommst erstmal in die Akzeptanz. Es gibt Anteile in mir, die mich schützen wollen, auf gewisse Art und Weisen. Und ich klopfe mir auf die Schulter und sage, hey, ich gebe gerade das Beste, was ich geben kann und die Anteile, wir kriegen das schon irgendwie auch hin.
Ja, und es ist vor allem so zu sehen, dass es mehrere Anteile im Unterbewusstsein gibt und nicht nur Verstand, Herz, Bauch,
ja,
oder dass Verstand und Intuition miteinander kämpfen, weil die Intuition weiß es im Grunde immer.
Die weiß immer.
Nur das Unterbewusstsein hat mehrere Anteile und offensichtlich, also ich darf es mir wahrscheinlich nochmal im Nachgang angucken, um es bewusster zu machen, weil ich weiß schon gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Aber wahrscheinlich waren es zwei unterbewusste Anteile, die da irgendwo auch in Zerrissenheit sind. Oder du bist in einer inneren Zerrissenheit, weil zwei Anteile was Gegensätzliches wollen.
Ja. Ja.
So ist.
Ja. Also ich glaube, so ist es, ja. Also
ja, wir so gehen jetzt einfach davon aus, dass es so ist. So.
Aber es macht ja schon auch Sinn, weil ein Anteil sagt dir, Dustin, mach die Aufgabe jetzt richtig, schau lieber, dass das eine noch einen Millimeter weiter oben ist oder mach's lieber in hellrot statt in dunkelrot. Und der andere Anteil sagt, Junge, gib jetzt mal Gas, du musst die Aufgabe zu Ende führen.
Ja, was interessant ist, wenn man es jetzt mal, man ist ja bei sich selbst oft, hat man öfter blinde Flecken. Ne?
Oh ja, das kenne ich gut, ja.
Aber wenn man das jetzt mal so in unserem, hier im Studio und Büro vergleicht, bei dir ist es oft visuell der Fall, wo ich schon längst denke, alter Fabi, ist doch jetzt scheißegal, ob das jetzt eine Nuance heller, dunkler ist.
Ja.
Und bei mir ist oft im Textlichen.
Mhm.
Also bei mir ist Text und Rechtschreibung und bei dir ist Tendenz eher so dieses Visuelle.
Ja.
Was wir auch schon festgestellt haben, du bist eher so der visuelle Typ, ich eher der auditive.
Ja.
Und so sind unsere Kanäle offener und so sind offensichtlich auch unsere Spielwiesen, was den Perfektionismus angeht, unterschiedlich.
Ja. Und dann ist eben immer nicht nur negativ.
Gar nicht. Im Gegenteil. Hast auch deutlich mehr Energie und Geduld, wenn es um irgendwas Visuelles, Gestalterisches geht. Und ich habe höchstwahrscheinlich mehr Geduld, wenn es ums Zuhören geht, wenn es ums Verstehen geht, wenn es um Texte geht.
Ja.
Und so ergänzen wir uns auch gut. Und so können wir es uns auch abnehmen, ne?
Ja.
Auch ich kann einfach mal sagen, ey Fabi, es ist gut so.
Ja. Ja,
und schon umgekehrt.
So. Und es dann auch gegenseitig als mal bremsen, das ergänzt sich schon gut. Ich glaube halt auch, dass es wichtig ist, immer alles auf Stress zu prüfen.
Mhm.
Wenn ich irgendwas in irgendeinen Perfektionismus verfall, dann muss es ja nicht unbedingt schädlich sein, weil dann machst du es ja dadurch deutlich besser als wahrscheinlich viele andere.
Absolut, manchmal aus der Freude heraus. Ne? Du machst etwas viel besser, weil du gerade Energie spürst und weil du Freude daran hast, etwas zu machen und dann auch zur Perfektion zu bringen. Ob das jetzt manche machen das auf körperlicher Ebene, andere eben auf kognitiver oder künstlerischer Ebene. Da könnte man ja auch sagen, so manche Künstler, Alter, ist doch unnötig jetzt, aber der spürt innerlich so intuitiv, hey, da fehlt noch was, da muss noch dies, das und dann ist perfekt, dann ist ästhetisch, wo andere denken so, Alter, was machst du hier?
Ja, das ist, und dann, wenn du dann prüfst, habe ich jetzt gerade Stress bei dem, was ich da gerade mache und erkennst, ich habe Stress, weil ich gerade schon wieder, bei mir ist oft, ich kriege ein heißes Ohr, ich kriege dann ein bisschen Kopfweh und manchmal hier auch so ein bisschen Nackenverspannung.
Ja, nicht Atemnot.
Das kriege ich auch oft, dass ich dann glaube, ich kann über den Punkt nicht drüber atmen. Ja,
genau.
Was ich früher täglich hatte, da am Rande. Mhm.
Was ich immer mit täglich habe. Temporär.
Temporär, ja. Und das ist halt einfach so, dass wir dann erkennen, okay, wir haben jetzt gerade Stress in dieser Situation und dann können wir das loslassen und einfach mal sagen, okay, ich lasse alles stehen und liegen, es bedroht jetzt nicht mein Leben, wenn ich es nicht mache, setze mich jetzt 5 Minuten, 10 Minuten hin und fühle es einfach.
Ja.
Und an dieser Stelle, ich mache es auch nicht immer, ich erkenne es auch nicht immer sofort, weil ich dann irgendwann ein Anteil in mir zu stark ist und sagt, nee, mach das jetzt sofort fertig. Aber das ist der Schlüssel, ja, dann zu erkennen, ich bin im Stress, ich hocke mich jetzt mal hin, lass es los, fühle mal diesen Stress, komm wieder in diese Regulation rein und entscheide danach, will ich das jetzt noch weitermachen oder nicht. Weil oft ist nämlich genau in diesem Stressmodus, haben wir auch öfters mal, dass du dann immer mehr in dieses, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und dann ist so dieses, ich wollte mir eigentlich nur eine Sache notieren, das überfordert mich eigentlich schon.
Ja.
Und wenn du dann wieder in die Regulation kommst, ich merke es oft über die Nacht, wenn ich morgens aufstehe, habe ich wieder einen klaren Kopf. Ich kann die Aufgaben wieder Stück für Stück angehen. Wenn ich sobald aber dann wieder in dieses, okay, fuck, jetzt schon wieder so viele Aufgaben, dann ist wieder das gleiche Muster von vorne.
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, ne? Ob du in Stress gerät währenddessen oder ob du in einem Flow bist.
Ja.
Und immer öfter eben in einen Flow- und freudigen Zustand reinzukommen, statt in diesen Stress. Und wo du es gerade sagst, ich erinnere mich auch gerade, wenn es um so technische Geschichten geht. Wie oft sind wir verbissen an technischen Dingen gesessen, ja, und haben wirklich unnötig Zeit verbraten anstatt, und dann haben wir es irgendwann auch wieder gemerkt, ne? Vor allem bei uns gegenseitig, mhm, hey, Fabi, wir lassen es für heute los, mhm, morgen früh gehen wir mit neuer Energie ran, und was war? In der Regel ist relativ schnell gelöst.
Also sehr schnell, ja.
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 Im Vergleich zu dem Verbissenen und dem Stress. Und im Stress übersiehst du ja auch vieles, ne? Da geht halt einfach dein System funktioniert dann nicht mehr so, wie es
ja
sollte oder wie es in einem ja ausgeglichenen Zustand funktioniert.
Ja, genau. So, also so ist es. Und auf welcher Ebene man das dann betrachtet und sagt, wer hat jetzt für dich die Aufgabe gelöst? Vielleicht war es an dem Tag einfach so ein Arschtritt. Hey, hör jetzt mal auf. Chill jetzt mal. Es wird nicht funktionieren, solange du nicht aufhörst. Dann lass los, geh schon mal in Ruhe dran und plötzlich läuft's.
Mhm.
Ja, dieser berühmte Flow-Zustand. Flow.
Flu ist nicht Flu. Ist der Flow-Zustand.
Keine Ahnung.
Flu ist ja die Grippe im Englischen.
Ah, echt?
Ja,
witzig.
Also gehen wir lieber mit dem Flow.
Also lieber mit dem Flow statt, sonst kommt der Flu.
Genau. Gehen wir lieber mit Mihaly. Chick-Chank Mihaly, oder heißt doch der Kollege, der
keine Ahnung,
den Flow-Zustand erforscht hat.
Ah, echt? Weiß ich nicht.
Einen witzigen Namen, ja.
Oh, interessantes Thema. Ja. Also, ja, lieber mit dem Flow als mit dem Stress.
Ja.
So einfach gesagt. Also einfach gesagt, einfacher gesagt als getan. Aber sich das immer wieder bewusst machen. Und du wolltest in diesem Sinne jetzt den Podcast wieder abschließen.
Wieder?
Du wolltest nicht wieder, sondern du wolltest den Podcast gerne abschließen.
Wobei wir deinen Friseurtermin haben wir jetzt durch, von daher brauchen wir.
Ja, wir wollen aber noch ein bisschen trainieren gehen heute.
Achso, ja, da würde ich auch gerne.
Das wäre natürlich auch perfekt aussehen.
Ich habe jetzt, ja.
Wir wollen ja keine Anerkennung.
Genau. Dass der Bizeps perfekt ist und der Pectoralis. Delta Idee ist, dass sie alle stimmen. Ja, ich habe auch richtig Bock zu trainieren jetzt.
Ja, das machen wir jetzt auch.
Ja.
Also in diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt bis zum Ende. Oder nicht ihr, weil da hockt immer nur einer vor der Kamera. Danke, dass du gehört hast bis zum Ende. Gerne Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, sofern du keine Folge mehr verpassen möchtest. Und auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn du irgendeinen Impuls hast für uns oder dich irgendwas interessiert oder so, dann können wir uns da gerne austauschen. Und auch gerne das Video mit jemandem teilen, der ein paar Impulse hier vielleicht rausziehen kann.
Ja.
Und noch ein Abschlusssatz, den wir uns auch mal notiert haben, den ich mega schön finde, ist, du weißt oft deutlich mehr, als du denkst. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Here you go.